Das neue Jahr hat begonnen, mittlerweile ein Monat schon her. Wir haben letztes Jahr Höhen und Tiefen erlebt, ja? Das neue Jahr hat angefangen, Altes ist vergangen. Ich meine, Höhen, es gab bestimmt Leute, die Arbeit bekommen haben. Es gab Leute, die sich bekehrt haben. Man ist Onkel geworden, Mutter, Vater. Man hat gute Gespräche gehabt, Arbeitsplätze gab es, allerlei gute Sachen. Man hat Genesungen erlebt, also es gab Sachen, wo wir uns einfach gefreut haben. Doch gibt es bei den Leuten ein Jahr, wo es nur gut läuft? Hat es jemand gehabt, wo der Jahr dauerhaft nach oben ging? Hat es jemand gehabt? Nein, es gab auch Tiefen, weil sonst wären die Berge nur so, ja, hätte man nur. Es gibt auch Höhen und Tiefen. Und natürlich gehört auch dazu ebenso das Gegenteil. Arbeit verlieren, Enttäuschungen, ja, man verliert Menschen, Freunde trennen sich, ja. Und all diese Sachen, ja, kommen während einem Jahr und es sind Höhen und Tiefen, wo wir ja, uns drauf gefasst machen. Auf jeden Fall, wir sehen ein Jahr so viele Ereignisse. Doch, wie sieht es? Habt ihr letztes Jahr ein Vorhaben gehabt, Vorsätze? Wer hat Vorsätze? Wer macht sich immer Vorsätze? Wenn du so zurückdenkst, Matthias, ist der in Erfüllung gegangen?
Nicht immer,
gell? So geht es mir auch. Also mir gefällt es immer, wenn die Leute sagen, ich bin spontan, was kommt, kommt. Weil, ja, man nimmt sich so vor, auch zum Beispiel mit Süßigkeit noch was anderes. Ja, aber wie sieht es aus? Mit den Vorsätzen dieses Jahr. Wie sieht es aus? Was hat man geplant in dieses Jahr zu machen? Man plant ja Urlaub. Hat jemand schon für dieses Jahr einen Urlaub geplant? Ja? Genau, gehört dazu einfach. Wir planen einfach im Voraus zu planen, weil sonst ja, gibt es auch Last Minute jetzt. Ja? Aber ich mag es auch lieber, dass ich alles zeitlich, ja. Und ja, wir haben es mit Jesus geplant. Wie viel von dieses Jahr möchte ich Jesus schenken? Wie viel habe ich mit ihm eingeplant? Und vor allem, wie viel mute ich Jesus zu? Habe ich ihm große Sachen geplant? Oder habe ich ihm ganz kleine Dinge gesagt? So Jesus, dieses Jahr möchte ich irgendwas Kleines. Ja, ich weiß, mir fällt jetzt auf Anhieb nicht sein. Ja, und das ist wichtig. Also, wie viel Zeit habe ich Jesus, wie viel gebe ich ihm, ja, von dem Ganzen? Und wie sind meine Vorsätze, ja? Denn darum ist es auch wichtig, wie viel, wenn wir auf uns schauen und auf letztes Jahr so, wie zufrieden waren wir mit dem, was wir im Namen Jesus vollbracht haben? Wie viel Frucht brachten wir? Wenn man sich auf sich so ein bisschen schaut, wie ist denn Frucht, den wir gebracht haben? Können wir von uns sagen, ich bin ein fruchtbarer Baum? Ich bin so wie ein Apfelbaum, der mitten auf der Wiese steht und prachtvoll ist mit Äpfeln und so, kennt ihr diese Apfelbäume, die richtig gefüllt sind? Oder bin ich so ein Baum, wo der noch wächst und nur ein paar dieser Wegrandbäumchen, kennt ihr, die ganz minimal ein bisschen ein paar Früchte haben, so ganz kleine gibt es ja. Und dennoch auch lecker sind, ja. Ja, wie sieht all diese Dinge aus, ja? Oder gab es auch Schwierigkeiten, die mich daran gehindert haben, ja, dieses Frucht zu bringen? Zweifel hatte ich auch in letzter Predigt, ja. Mein Zweifel an Gott, ja. Ich meine, man hat auch manchmal so Zwietracht mit ihm. Oder irgendwelche Sachen, wo mich enttäuscht haben. Gab es diese Dinge, ja? Und dann ist jetzt meine Frage, wie will ich das jetzt, wenn dieses Jahr solche Sachen kommen sollten, wie will ich dennoch das überwinden, damit ich dennoch für Gott arbeiten kann und Frucht bringen kann? Und darum geht es in meiner Predigt. Frucht bringen trotz schwierige Lagen, ja? Ich möchte dennoch, wenn Enttäuschungen kommen, ja, und es werden bald Enttäuschungen kommen, Matthäus 24, ja, wir liegen in der Wehe, ja, und es werden welche kommen. Wie kann ich dennoch diese Freude haben? Jetzt geht es uns gut, jetzt können wir jubeln. Oh Gott, so herrlich, wow. Doch, wenn ich an Hieronymus denke, ja, der im Gefängnis war, ein Jahr lang, im Dunkeln, ja, und der dennoch auch gezweifelt hat, dennoch Gott gelobt hat, ja, wie ist das mit uns? Wenn schwere Zeiten auf uns kommen und wenn wir da dennoch so wie jetzt tätig sein für Gott. Und darum nenne ich meine Predigt also Frucht bringen, trotz Schwierigkeiten, aber wie? Und ich habe ein ganz interessantes Kapitel in der Bibel gefunden, wo mir zeigt, so im Kontext ist es, also in Markus Kapitel 11, da werden mir vier Schritte gezeigt, wie ich handeln kann. Erstmal in ersten zwei Schritte zeigt mir Jesus, okay, wie sieht es bei mir aus, ja? Und dann, wie kann ich das ändern? Und da wird mir gezeigt, wie ich tatsächlich zum Fruchtbringen kommen kann. Ich meine, das wir tun sowieso. Wir tun Frucht bringen. Weil wenn Jesus ist, der bringt Frucht. Aber wir sollen gestärkt sein in schwere Zeiten. Und zuerst möchte ich beginnen, ich habe es ja hier gedruckt, zuerst möchte ich beginnen mit einem Auftrag. Also, das habe ich gesehen bei Markus 11, Verse 1 bis 6. Der Auftrag an den Jünger. Das hat mich so begeistert, ja? Also, Markus 11, 1 bis 6. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei, nicht? Markus 11, 1 bis 6. Stimmt schon, ja? Okay. Also, und als sie sich Jerusalem näherten, nach Bethage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, und auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es hierher. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das? So sprecht, der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an den dort draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen, was macht ihr da, da ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Unglaublich, oder? Also wenn mich Jesus schicken würde, ja, oder jemanden schicken würde, sagen wir, irgendeiner von euch sagt mir so, geh rüber in den Haus und hol mir das Fahrrad. Und wenn jemand dir sagt, was machst du da? Sage ich, XY hat mir gesagt, ich kann es holen. Die Jünger haben das gemacht. Ja, die haben vollkommen vertraut, dass Jesus recht hat. Ich stelle hier nicht, ah Jesus, oder Thomas, der Zweifler, boah Jesus, was ist, wenn der uns, ja, was ist, wenn Leute, ich gehe nicht, na, bist du sicher, hast du das geplant? Ja, wir sind also, wir müssen das wissen. Weil wenn ich dahin gehe und den Fahrrad hole, ich kann mir sicher sein, dass da jemand rauskommt, was machst du, das ist schon mein Fahrrad, ja. Ich kann, ja, und so die Jünger auch. Aber die haben nicht gefragt, die sind einfach, Jesus hat gesagt, so werdet ihr es finden, wie bei Passamal. Ihr werdet diesen Mann mit dem Krug finden und dem geht nach. Das ist doch wunderbar. Es zeigt sich, Jesus hat das gar nicht mal geplant. Er war nicht da mit diesem Menschen dort, hat gesagt, so passt auf, da kommen zwei und holen den Esel. Sondern die haben vertraut. Die sind hingegangen, wussten, Jesus weiß das. Und die haben diesen Hingang und haben den Esel tatsächlich bekommen. Wie sieht es bei uns aus? Kennt ihr das, wenn manchmal, ihr habt so den Eindruck, ihr solltet zu jemandem reden. Ja? Ihr sitzt im Zug irgendwo, und dann solltet ihr reden, man traut sich nicht. Oder irgendwas machen im Namen Jesu. Jesus sagt euch, jetzt ist der richtige Augenblick. Mir passiert manchmal, boah, ich traue mich irgendwie nicht. Ja, ja, oder, um ehrlich zu sein, manchmal habe ich auch nicht die Lust. Ja, ich komme von Arbeit, bin müde. Ja, und dann denke ich mir, ein Zug. Ja, passiert manchmal. Ich vertraue mich einfach nicht. Ja, oder, gerade die Jungen. Und das ist für mich jetzt eine positive Sache, wo ich sage, die Jungen haben es einfach getan. Und die hatten dieses Vertrauen, ja. Und das zeigt mir, man braucht gar keine Angst zu haben. Weil, wenn Gott uns sendet, er hat auch einen richtigen Auftrag für uns, ja? Genau, was wir vertragen. Wir brauchen uns gar nicht fürchten, weil manchmal haben wir Angst. Ich habe mal mit dem Bruder geredet und sagte, ja, er traut sich nicht, in Ausland zu gehen, weil, ja, er merkt, Gott schickt ihn dahin, aber er traut sich nicht. Und er betet dafür, dass Gott ihn irgendwo anders sendet. Er wollte studieren und, ja, Gott hat gesagt, nein, du gehst dahin, ich brauche dich auf dieser Insel dort. Und tatsächlich kam es auch so. Also es blieb nichts anderes übrig, er musste dahin, ja, und dann hat es angenommen. Also wenn Gott uns irgendwo gebraucht hat, gibt es nicht irgendeinen Auftrag, wo wir nicht machen können, sondern genau diesen Auftrag, was wir machen. Und die Jünger haben es gemacht, das hat mich so sehr begeistert an dieser Sache. So, und jetzt beginnen wir mit dem Schritt des Fruchtbringens. Und da lesen wir von Vers 7 bis 11. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihren Kleider darauf. Und er setzte sich auf dasselbe. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorangingen und die nachfolgen, schrien und sprachen: Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog in Jerusalem ein und in den Tempel. Wir lesen hier, oh, die Freude war groß. Jesus kam, ja? Jesus auf den Esel. Viele jubelten, was für eine Freude. Doch, wie war die, was, an was dachten die Leute dort? Jesus kommt auf den Esel. Und Ellen G. White schreibt in dem Buch Das Leben Christi auf Seite 563: Jesus folgte dem jüdischen Brauch, der beim Einzug eines Königs üblich war. Wie einst die Könige Israels auf einen Esel ritten, so auch Jesus. Und es war vorausgesagt worden, dass der Messias auf diese Weise in sein Reich kommen werde. Kaum saß Jesus auf dem Füllen, als lautes Jubelgeschrei in die Luft zerriss. Die Menge begrüßte ihn als den Messias, ihren König. Jesus nahm jetzt die Huldigung an, die er vorher niemals gestattet hatte. Und die Jünger sahen darin den Beweis, dass ihre frohen Hoffnungen, ihren Herrn auf dem Thron Israels zu sehen, verwirklicht wurden. Auch die Volksmenge war überzeugt, dass die Stunde ihrer Befreiung gekommen sei. Sie seien Geiste die römische Heere besiegt, aus der Stadt getrieben und Israel wieder als eine unabhängige Nation. Alle waren froh erregt, sie wetteiferten miteinander, Jesus zu huldigen. Äußerliche Pracht und königliche Prunk konnten sie gar nicht vorbringen. Aber sie gaben ihre Verehrung ihrem frohen Herzen. Sie konnten ihm keine kostbaren Geschenke überreichen, aber sie breiteten ihren Kleider wie ein Teppich aus seinem Pfad und streuten Olivenblätter und Palmenzweigen vor ihm her. Jerusalem, sie warteten auf einen König. Sie dachten, jetzt wird Jesus gekrönt. Wenn wir wissen, Jesus rannte oft weg, wo sie ihn als König machen wollten. Ich meine, wer wünscht sich nicht ein König? Denn Jesus konnte Tote auferwecken, er konnte ihnen Essen geben und er konnte sie heilen. Also wenn wir, sagen wir mal, Angela Merkel, ja, könnte uns all das geben, wäre das nicht toll. Wir haben alle Hunger, also Angela Merkel macht es. Genau das haben sich die Jünger vorgestellt. Jesus sollte König werden, das ist eindeutig der König, ja. Riesengeschrei an dieser Jerusalem-Einzug, aber wie traurig es ein paar Tage später war, denn manche von diesen Leuten standen auch da und sagten, kreuzige ihn, ja. Es gab Leute, die voller Feuer waren. Es gab Leute, die voller Feuer waren und sagten, ja, die von ihm geheilt waren. Aber es gab auch Leute, die einfach sich den Jubel mit angeschaut haben. Und wie ist es heute? Wird Jesus nicht falsch verstanden des Öfteren? Wie viele Gläubige gibt es? Oder ja, Menschen, die ihren Glauben darstellen. Kennt ihr Leute, die hier links Jesus haben, rechts Maria? Die zeigen ihren Glauben, ja. Die haben ein Kreuz um den Hals und rauben dennoch Banken, ja. Sie glauben einfach. Wenn man sie fragt, glaubst du an Gott? Natürlich. Ja, überall glauben die Leute an Gott. Ja? Also nicht überall, aber teilweise in die Mehrheit glaubt es. Auch diese Leute, aber sie haben einen falschen Punkt. Ja? Wie sagt man da? Den falschen Fundament. Weil Jakobus schreibt, der Teufel glaubt auch, aber er zittert. Und ich möchte jetzt kurz, bevor ich zum Adventisten kam, glaubte ich auch an Gott. Also, ich war überzeugt, es gibt einen Gott. Ich war überzeugt, ja, er hat uns alle erlöst. Aber wenn ich in dieser Volksmenge da gestanden, ich hätte auch gejubelt. Boah, Jesus ist gekommen, Mensch, der tut ja gute Sachen und so. Aber ich wäre verloren gegangen, weil ich nicht sein Wille getan habe, ja. Und das ist das, was Jesus will, dass wir, es reicht nicht nur zu glauben, sondern auch von ihm erfüllt zu werden. Und darum führt er uns auch zu ihm. Und es reicht nicht nur dazustehen und zu jubeln, sondern auch von ihm überzeugt zu werden. Denn auch ich möchte kurz so erzählen, weil Gott tut solche Wunder, ja. Und wie Gott tatsächlich auch wenn ein Mensch so tief in der Sünde lebt, tatsächlich erhört ihn. Und ich lebte auch sehr spontan. Ich wollte auch, wie gesagt, obwohl ich zu Gott glaubte, war seine Welt mir jetzt so wichtig, ja? Mir war das Leben wichtiger. Was bietet die Welt an, ja? Natürlich rutscht man in solche bekannten Kreise, wo es natürlich nicht so ordentlich zugeht, ja? Man lebt in Exzessen, ja? Man verschwendet sein Leben einfach. Ja? Man lebt in Hoffnungslosigkeit. Und natürlich, all das zieht auch sehr viel Schlimmes mit sich. Ja? Man bekommt Depressionen, man verliert Arbeit, Wohnung. Und ich kann mich erinnern, sehr gut, und das werde ich niemals vergessen, als ich in so einem Rausch war, ja, fast vor so einem Rausch, habe ich gebetet, Vater, ich weiß, ich bin verloren, aber ich möchte einmal deine Herrlichkeit erleben. 5 Minuten, wenn ich sterben werde und dich gibt, ich möchte dich bewundern, ja? Ich möchte deine Herrlichkeit bewundern. Ich hatte auch nicht vor, mich zu ändern. Ich weiß, warum ich das gebetet habe zu der Zeit. Und jetzt stehe ich hier und predige, ja? Wow. Und das ist, was Gott sagt, ja? Er will uns erfüllen, er will uns gebrauchen. Und egal, auch wenn ein sündiger Mensch, egal was er tut, Bankraub und so, wenn er sich besinnt und zu Gott kommt, wird er tatsächlich, Gott beruft ihn und wirkt in ihm. Denn Gott sieht das Herz der Menschen. Und natürlich kamen viele andere Dinge dazu. Und da bin ich so froh, dass Gott mich daraus gerettet hat. Denn das, was ich jetzt hier habe, würde ich nichts mehr in der Welt hergeben. Ja? Leben wie Gott ist, wie ich vorher gesagt habe, besser als alles Vergnügen auf der Welt. Das ist nur Pipifax da draußen. Ja? Das ist hier Feier, das ist Sabbat halten, ja? Gemeinschaft halten. Das ist was Besonderes und vor allem im Himmel, was auf uns wartet. Das ist was Schönes. Ja, wie gesagt, also, ich freue mich jetzt tatsächlich in dieser Gemeinde zu sein und es bedeutet mir viel. Doch, wie ist es bei uns? Als wir damals das erste Mal von Jesus gehört haben, wie ist unser Feuer von Jesus? Ihr wisst, wenn man zu Jesus kommt, man hat so ein richtiger Feuer in sich, ja, man brennt für Jesus, man, boah, wie in einer Beziehung, ja. Wenn zwei sich kennenlernen, ja, da will man nur noch 24 Stunden auf 7 beieinander sein, ja. Man kennt es ja, jeder. Man schreibt sich E-Mails Tag und Nacht und man macht es, ja. Und so ist bei Jesus doch, wie sieht es aus? Haben wir noch dieses Feuer in uns, dieser brennende, lodernde Feuer, was uns dazu treibt, ihm so zu dienen, wie er will? Haben wir noch, ja, stehen wir da nur wirklich an dem Wegrand mit der Palme und denken, juhu? Oder sind wir mit Freunden? Wir freuen uns, weil wir wissen, wer da auf dieser Esel reitet. Und da gibt es auch einen guten Vergleich, gibt es auch bei Konzerten. In Konzerten gibt es 2 Arten von Menschen. Es gibt die Fans, die richtig so aussehen wie der Künstler. Ja? Und es gibt die sich nur die Musik mögen. Ja? Das merkt man auch ganz gut, haben wir gemerkt bei Michael Jackson. Da standen mindestens von denen 10.000, 2.000, die lange Haare haben, die schminkt. Ja? Krass. Und so, wie sind wir da? Sind wir nur Zuschauer oder Mitwirkende? Wie viel Jubel ist noch da? Und in den nächsten Versen zeigt uns Jesus wieder 2 Dinge, ein Ding. Und da lesen wir in Vers 12 und 13. Und als sie am folgenden Tage Bethanien verließen, hungerte es ihm. Und als er von Ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran fände. Und als er zu denselben kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht der Zeit der Feigen. Also, wenn man das so, also, bevor ich diese Stelle las, ich habe sie früher nicht verstanden. Ich fand das zum Schmunzeln ein bisschen. Jesus kommt, ich stelle mir so richtig vor, er hatte richtig Hunger, dann kommt er hin und dann packt. Kein Frucht dran. Ah, und der war nachhinein, kann man lesen, der war sehr geärgert, ja. Doch, als ich es verstanden habe, um was es hier wirklich ging, und ich lese nochmal was von Ellen G. White, dann war es mir gar nicht mehr zum Lachen, ja, weil es purer Ernst. Und zwar, sie schreibt auf Seite von Leben Jesu, auf Seite 573, 574, er war hungrig und er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte. Da trat er hinzu, ob er etwas darauf fände. Und da er hinzukam, fand er nichts als nur Blätter, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Da die Zeit der reifen Feigen noch nicht gekommen ist, außer in bestimmten Gegenden und auf den Höhen und Jerusalem, konnte man sagen, es war nicht die Zeit für Feigen. Doch in den Garten, zu dem Jesus kam, schien ein Baum allen anderen weit voraus zu sein. Er war bereits mit Blättern bedeckt und es liegt in der Natur des Feigenbaumes, dass die wachsende Frucht scheint, noch eher die Blätter entfaltet haben. Deshalb versprach dieser in voller Blätterschmuck stehende Baum gut entwickelnde Früchte. Aber der scheint trock. Beim Absuchen seiner Zweige, von niedrigsten bis zum höchsten, fand Jesus nichts als nur Blätter, eine Fülle prunkenden Laubwerks, nichts weiter. Jener unfruchtbare Baum,
Der mit seinem Blätterschmuck vor dem Herrn prunkte, war ein Sinnbild des jüdischen Volkes. Jesus war hungrig zu dem Feigenbaum gekommen, von dem er Nahrung zu erhalten gehofft hatte. Ebenso hungrig war er auch zu Israel gekommen, um bei ihnen Früchte der Gerechtigkeit zu finden. Sie stürzten sich selbst in Verderben, indem sie sich weigerten, andere zu dienen und den Schatz der Wahrheit, den Gott ihnen anvertraut hatte, der Welt mitzuteilen. Diese Warnung gilt für alle Zeiten. Christi Fluch über den Baum, den seine eigene Schöpfermacht geschaffen hatte, steht als Mahnung über alle Gemeinden und alle Christen. Niemand kann im Gehorsam des göttlichen Gesetzes leben, ohne dem Nächsten zu dienen. Wow, harte Worte. Ich weiß nicht. Jetzt die 1-Million-Euro-Frage. Wie sieht es bei uns aus? Also, mir gefällt es immer, wenn mich jemand fragt, bist du ein Christ? Ja, natürlich. Boah, was für eine Frage, natürlich. Doch, wie froh sind wir wirklich, ein Christ zu sein? Bedeutet Christ zu sein, nur zu bekennen, ich bin ein Christ oder viel mehr? Und ich ertappe mich oft dabei, dass ich tatsächlich wie dieser Baum manchmal dastehe, ja? Wenn man Menschen helfen sollte, ja, da gibt es doch diese Geschichte. Zum Beispiel, man wartet, Jesus sagt, du pass auf, ich werde abends zu dir kommen. Sagt, okay, dann bereitet diese Menschen vor, er bereitet alles, Essen. Und tatsächlich kommt ein armer Mensch an der Tür, klopft, na, ich habe keine Zeit, Jesus kommt. Nächste, eine Stunde später, wieder klopft jemand, na, ich habe keine Zeit, Jesus kommt. Und dann kommt niemand mehr, ja. Dann kommt Jesus und sagt, ja, oder der kommt gar nicht mehr, glaube ich, ja. Dann sagt er, ja, wo warst du? Ich war so oft bei dir und du hast mich nicht reingelassen. Es gibt Menschen in unserer Gegend, wo wirklich unsere Hilfe brauchen. Und manchmal merkt man, okay, wie kann ich diesen Menschen helfen? Oder man übersieht sie auch leicht. Man übersieht sie. Wenn ich mich so betrachte, wie ist meine Frucht? Helfe ich allen Menschen, wo ich helfen könnte? Gott gab uns Talente. Gott gab uns die Zeit. Wir werden gefragt, was haben wir mit unserer Zeit gemacht? Was haben wir mit unseren Talenten gemacht? Was haben wir mit unseren Gaben gemacht? Ich meine, wir leben in einem sehr reichen Land. Und ich mache mir oft Gedanken, wie viel Frucht bringe ich wirklich? Ja? Wie viel Frucht bringe ich wirklich? Das wird mir immer durch den Kopf. Was für Baum bin ich? Wenn ich mich selber so im Spiegel betrachte, ja? Was für Baum bin ich? Und da kann ich, ja, glänze ich in meiner Pracht und bin ich nur mit Blättern oder habe auch Frucht dran? Wenn Jesus zu mir kommen würde, würde er eine Frucht nehmen können oder würde er genauso am Blätter kauen können? Man muss sich immer wieder fragen, wie kommt es? Oder hindert mich immer wieder was daran? Gerade wenn jemand zu mir kommt, kennt ihr, man ist sauer, man ist richtig genervt. Und dann kommt jemand, du, kann ich dich was fragen? Boah, nicht jetzt. Weiß nicht, wenn das mal passiert ist. Oder irgendwelche Situationen. Man hat selber Stress, man hat selber irgendwelche Sorgen, ja? Wo man einfach nicht weiterkommen kann, ja? Und man, oh, ich kann anderen helfen. Ja? Wie ist es dann? Und hier zeigt uns Jesus in den nächsten Versen, was wir tun können. Ja? Ich möchte Frucht bringen. Ich bin ja nicht umsonst hier. Ja? Ich möchte Gott, für Gott arbeiten. Ich möchte Frucht bringen. Doch manche Dinge hindern mich einfach. Ich möchte manchmal arbeiten, aber mir fehlt der Mut. Ich möchte manchmal was tun. Aber es sind Dinge da, die mich einfach hindern. Mein Ich, mein Ego, ja? Und jetzt kommt was, jetzt werden wir erfahren, was Jesus macht, was sehr wichtig ist. Und darum sagt Jesus, komme zu mir. Und da lesen wir in Vers 15. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an, die hinauszutreiben, welchen im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Stühle der Taubenverkäufer stieß er um. Also, wenn ich an dem Punkt stehe, ich stehe an dem Punkt, okay, ich merke, Jesus, ich möchte für dich arbeiten.
Ich möchte für dich tätig sein. Schenk mir Kraft. Doch, ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht.
Da müssen wir beten. Und Jesus durch den Heiligen Geist kommt und reinigt uns, ja? Denn den Kontext zu diesem Tempel, wer ist der Kontext zu diesem Tempel? Was, auf was zeigt dieser Tempel noch? Wer ist dieser Tempel noch?
Richtig. 1. Korinther 3,16.
Ja? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir sind das Tempel Gottes. Das sind die Plagen, die Verkäufer. Das sind die Geldwechsler in uns, die uns daran hindern. All diese Ärgernisse, ja? All das, was uns festhält. All das, was uns nicht will, dass wir uns bewusst werden, wofür, wozu wir da sind. Und wenn wir mit solchen Sachen geplagt sind, sagt Jesus in Johannes 8, 36, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und da spielt eine Sache eine ganz große Rolle. Wenn ich merke, und ich habe diesen Willen, ja, ich will Gott dienen, dann beten wir, gehen wir auf die Knie und beten, oh Herr, hilf mir, befreie mich, denn darum ist diese Verheißung hier. Ich will frei sein, denn du hast mich berufen. Und in Jakobus 1,6 steht es, jetzt werden wir ein bisschen durch die Bibel marschieren, in Jakobus 1,6 steht es, und nicht nur er sagt es, er bitte aber in Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Wow. Er zweifelt, sondern glaube. Ja? Also ich bin mir bewusst, dass Gott mir nicht umsonst Talent, sondern er gebraucht mich. Und natürlich, warum können wir von alleine Frucht bringen? Kann ich sagen, wow, ich bringe Frucht? Kann ich lieben von alleine? Nein, auf keinen Fall. Sondern nur durch Jesus. Denn in Johannes 15, da steht es, Johannes 15, 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Bei 2, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Also ist da jemand, der dafür sorgt, dass wir Frucht bringen? Ja oder nein? Natürlich, er will das ja auch. Weil ich selber kann das nicht. Wir neigen der Sünde zu. Aber da ist jemand, der will, dass da gute Früchte gibt. Und er pflegt uns, wie der Gärtner immer hingeht und Dünger gibt und alles. Er sorgt für uns. Und jetzt kommen wir an Verheißungen, an 4 Verheißungen, die Jesus gibt. Und da gibt er mehrere in der Bibel. Bei Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16. Habt ihr euch Gedanken gemacht, was Jesus meint mit bittet und ihr werdet empfangen? All das, was ihr in meinem Namen bitten werdet, das werdet ihr empfangen. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was er damit meint? Meint Jesus hier, wenn ich einen Fernseher brauche, dass er mir gibt, dass ich bitten soll, Jesus, du hast gesagt, bitte, gib mir einen Fernseher, was wir bitten werden, wirst du uns geben. Gib mir einen Fernseher, bitte. Meint er das? Was denkt ihr? Oder ich will einen Ferrari. Warum nicht, ne? Ja? Ihr seid, wer wärt ihr alles Kinder? Ja? Wenn euer Kind zu euch kommt, Vater, Mama, darf ich Auto fahren? Oder kriege ich ein Auto und er ist 6 Jahre alt, würdet ihr ihm eins geben? Natürlich nicht. Warum? Weil es nicht der richtige Zeitpunkt ist, ja? Und so Gott weiß auch bei uns, warum er uns das nicht gibt. Und hier werden wir sehen, Jesus sagt 3-4 Mal, in diesen Kapiteln, warum wir bitten sollen. Denn wenn wir denken an Matthäus 5, da sagt er, macht euch keine Sorgen, was ihr essen werdet, trinken werdet, Wohnung haben werdet, wohnen werdet. Und mal diese, machen sich die Heiligen Gedanken. Ja? Und jener, der Vater ist, ja, der Kinder hat, der weiß doch, dass um 6 Uhr abends der Kind Hunger hat. Der Vater weiß, dass er zum Arbeiten, auch die Mutter weiß, dass er zum Arbeiten gehen muss, dass der Kind zum Essen hat, dass es dem Kind gut ist, der Familie gut ist. Da muss keiner bitten, bitte geht arbeiten. Ja, der Kind, Papa, bitte geh arbeiten, dass wir Essen haben. Nein, der Vater weiß das. Und so weiß auch Gott. Aber Gott ist was wichtig. Und er sagt so in Matthäus 5, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch all das gegeben werden. Der Wille Gottes, das ist das Wichtigste. Und ich möchte diese Verheißungen mit euch ein bisschen durchnehmen. Und erste ist in Johannes 14, 12 bis 14. Und da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten sollt in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in den Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Also, ich will für Jesus arbeiten. Jesus, aber wie zeigt mir das? Und das ist gemeint auf die Mehrheit. Also das heißt nicht, dass wir jetzt Tote auferwecken werden oder solche Sachen, sondern wir werden in Masse arbeiten, ja? Doch, hier, Jesus sagt mir, wie? Betet, all das, was ihr in meinem Namen betet werden, das werde ich euch geben. Und wenn jemand, zum Beispiel, wenn ich zu euch sage, sagen wir, Matthias sagt zu dir, du, wenn du meine Hilfe brauchst, bitte, ruf mich an. Und, aber wirklich, bitte, ruf mich an. Ich sage das doppelt. Ja? Dann heißt es, ich meine es auch ernst. Ja? Und wenn Gott was doppelt in der Bibel sagt, dann meint es auch ernst. So ist es auch. Also, wir müssen darauf vertrauen und bauen, wenn ich bitte, ja, dass er es mir auch gibt, auch mir, mich dazu fähigt, diese Werke zu tun, die Jesus getan hat. Ja? Dann lesen wir zweite Verheißung. In Kapitel 15, Vers 7. Wo da steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Steht hier, wir sollen um Schuhe bitten oder um Kleider. Bittet um Schuhe, so wird es euch gegeben. Nein, ich will, dass der Vater verherrlicht wird. Durch das, dass mich Gott irgendwo schickt, dass die Leute merken, wie wunderbar Gott ist. Das ist mein Wunsch. Aber Vater, wie? Zeig es mir. Bittet und ihr werdet es empfangen. Ah, das ist doch so schön, wow. Dritte Verheißung lesen wir im selben Kapitel, Johannes 15, 16, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bitten werdet, in meinem Namen. Das gebietet euch, dass ihr einander liebt. Wow. Jesus, ich will meinen Chef lieben, der nicht so gut mit mir umgeht. Jesus, ich will meinen Arbeitskollege, der mich mobbt, lieben, der nicht so gut, der mich mobbt, ja? Den will ich verstehen und lieben. Bekämpft Böse mit Guten. Ich kann das nicht mal. Wenn mich jemand, keine Ahnung, aufregt oder man hat, wenn man ein bisschen Temperament folgt, da schreit man zurück gleich. Aber die Geduld zu haben und die Demut, ja, sagen, ruhig zu bleiben, ja? Diesen Menschen auch zu dienen, diesen Menschen zu lieben. Aber Jesus, wie kann ich das machen? Bittet und ihr werdet es empfangen. Hilf mir lieben, hilf mir Frucht bringen. Und der Rest, ja, ich meine, wenn ich in eine Firma gehe, ja, und arbeite, dann muss ich die Maschine nicht selber kaufen, sondern der Chef stellt es mir zur Verfügung. Ja, weil sonst, wenn ich die Maschine auch noch kaufen müsste, dann... Also, und so stellt uns Gott all das Notwendige zur Verfügung, damit ich diesen Frucht bringen kann, tätig für ihn sein kann. Natürlich wird er mir auch Kleider geben. Er wird mir auch Nahrung geben, auch die Kraft, damit ich für ihn arbeiten kann. Und das ist so schön. Und dann brauche ich auch noch Weisheit. Johannes 16, 23. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr dem Vater bittet werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Um jenen Tag werdet ihr mich um nichts mehr fragen. Vater, wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich mit diesen Sachen umgehen? Dein Wille soll geschehen, zeigest du mir. Hier bin ich, zeigest du mir. Das ist für mich, Verheißungen sind für mich was Schönes, weil das zeigt mir, was Gott wirklich will und wie ich es machen kann. Und Verheißungen, Daniel hat es ganz gut gesagt, das ist wie eine Kreditkarte, ja? Man zieht es durch,
will ich etwas, zack, bekomme ich es. Zack, bekomme ich es. Wenn es nach dem Willen Gottes ist. Und das ist schön. Und ich will nach dem Willen Gottes leben. Oder ist jemand hier, der sagt, ah, ich komme nur hierher, ich höre mir das an, dann gehe ich nach Hause und ist mir egal. Nein, wir wollen für Gott arbeiten und das tun wir auch. Das ist schön. Und auch wenn die schweren Zeiten, die schweren Krisen kommen werden, und die werden kommen, wie gesagt, so haben wir die Gewissheit, egal in was für Lage, egal in was für Situation wir sind und egal wie es uns geht, ja, wir sollen bitten, ja, denn er steht über diese Probleme. Gott steht und zeigt uns, was wir machen sollen. Und dann kehren wir zurück zu Markus 11, Vers 22. Er sagt da was ganz Kurzes und mit Feuer. Habt Glauben an Gott. Schön. Habt Glauben an Gott. Denn im Glauben ist alles möglich. Und Vers 23, denn wahrlich, ich sage euch, jetzt wird uns gezeigt, warum Glaube wichtig ist. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, welche sind diese Berge? Gehe ich zum Himalaya oder in Südtirol und sage so, hier, ein Stück vom Berg, ab geht's in den See. Nein, was bringt es? Was sind diese Berge? Die Probleme, die mich hindern, für Gott zu arbeiten. Mein Ego oder irgendwas. Hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was er sagt. Und jetzt kommt's. Darum sage ich euch, alles, was ihr immer in Gebete bittet, glaubt, dass ihr es empfängt. So wird es euch zuteil werden. Wenn ihr betet, wie betet ihr? Kniet ihr hin, okay, man sagt sein Gebet und fertig. Oder sind wir uns wirklich bewusst, dass Gott uns tatsächlich, um was wir da bitten, auch uns gibt? Man soll aufpassen, was man auch bitten manchmal, weil Gott gibt uns das manchmal. Kann ich auch aus Erfahrung sagen. Sag, Vater, ich will wirklich für dich arbeiten. Und manchmal gibt es so viel zu tun, dann denke ich mir, oh Vater, oh, langsam, ich komme nicht nach. Tatsächlich. Und darum, bittet und ihr werdet empfangen. Doch bittet nach seinem Willen. Denn Gott weiß, dass ihr einen Fernseher braucht. Gott weiß, dass ihr Urlaub braucht. Gott weiß, dass ihr all das braucht. Darum, ich habe aufgehört, Gott zu bitten, Vater, gib mir Essen. Vater, gib mir das, jenes. Ich sage, man soll ihm danken. Auch Jesus hat es bei Lazarus getan. Er sagte nicht, Vater, bitte, wach Lazarus auf, sondern ich danke dir, Vater. Ja, da war noch nichts passiert, ja. Und er dankte schon. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und das finde ich schön. Das zeigt Vertrauen. Ich vertraue Gott. Denn egal wie es kommt, wenn ich Gott vertraue, egal ob die Sache gelingt, was ich vorhatte oder nicht, so weiß ich, Gott hat es geführt. Ist es gelungen? Gut. Ist es nicht gelungen? Auch gut. Denn Gott hat einen anderen Weg. Egal in welche Richtung. Und darum, alles, was ihr in Gebete bitten werdet, das werdet ihr erhalten, wenn ihr im Glauben bittet. Ich meine, gibt es jemanden von euch, der gar keine gute Erfahrung mit Gott gemacht hat? Kein Mensch. Darum glauben wir auch. Darum sind wir überzeugt. Hat jemand die gute Erfahrung, ja, die wir tagtäglich machen, und das machen wir. Ja, und das ist das Schöne. Das hält uns. Dieses, was die Menschen sagen, ja, das ist doch Schwachsinn, an was ihr da glaubt. Und tatsächlich, wir erleben es. Das ist, was uns stärkt. Und noch schöner zu wissen, wir dürfen für ihn arbeiten. Das ist herrlich. Und darum freue ich mich heute Mittag, ja, habe ich von der Aktion gehört mit der Verteilaktion. Das ist so eine Art Arbeit. Den Leuten sagen, eure, ja, es ist jemand da, der euch erschaffen hat. Es ist jemand da, der mit uns was vorhatte. Ja, der einen Plan hatte. 3 Tage hat er gebraucht, um das zu machen. Die anderen 3 Tage, um das, was er gemacht hat, zu füllen. Alles hat seinen Sinn. Wie schön es ist es. Wie schön es ist es. Allein die Erde. Ich will nicht von dem Kosmos und Universum reden. Darum dürfen wir uns freuen. Und das möchte ich euch auch wünschen. Dass ihr dieses Jahr, ja, egal was kommt, dass ihr euch bewusst werdet, ihr seid nicht umsonst hier, sondern Gott will euch gebrauchen. Wir sind Königskinder. Wir sind Königskinder. Und wir haben einen Vater, der uns liebt. Ja, alle.
Wir dürfen ihm dienen und das ist was Unbegreifliches, was Schönes. Das möchte ich euch wünschen und dass ihr dieses Jahr jeden Tag aufs Neueste Erfahrungen macht und euch bewusst wird, umso schlechter es manchmal einem geht und umso die Zustände, ja, und die Zustände, die da sind, umso verzweifelter die ausschauen, so wisst, Gott ist bei euch, so nah wie noch nie. Und auch, man weiß nicht, steht ja vor Verfolgung und all das, ich weiß es nicht. Selig ist, wer durchhält, wer ausharrt in Geduld. Und da, das wünsche ich euch, ja, von ganzem Herzen. Amen.
Amen.
Ja, o himmlischer Vater, wir dürfen jeden Tag aufs Neueste erleben, was du für ein wunderbarer Gott bist, o Herr. So liebend, so geduldig. Sei du gelobt, Vater, für all das, was du für uns vorgeplant hast und was du mit uns vorhast, dass du uns alle liebst. Ich danke dir, Vater, dass du uns alle berufen hast, dein Werkzeuge zu werden. Dass du uns gebrauchen willst, Vater, dass du nicht nur bestimmte Menschen aussondern, sondern alle willst du gebrauchen. Alle, Herr, kein einziger soll übrig bleiben. Herr, und ich bitte dich auch für uns. Sende du den Heiligen Geist, damit wir erfüllt werden, oh Herr. Diese Feuer, Vater, des Glaubens haben, damit wir andere anstecken. Lass uns bewusst werden, Vater, was unsere Talente sind, wo du uns gebrauchst und was wir für dich tun können. Doch nicht auf uns zu vertrauen, sondern einzig und allein auf dich, oh Herr. Denn du bist der Wahrhaftige. Du kannst uns leiten und du kannst uns dort bringen, wo du uns brauchst und uns das zuteilen, was wir tragen können. Ach, Vater, ich preise deinen heiligen Namen und danke dich und bitte dich weiterhin, Vater. Sei du auch nachher, wenn wir diese Fly-Aktion haben, ja, wenn wir dort in der Stadtmitte gehen, lass uns da auf offene Menschen treffen, die offen sind für deinen Geist, Gespräche haben, Vater. Lass das, ja, dass du die Sache führst und dass du durch uns redest, oh Herr. Segne du diesen Sabbat, Vater, und sei du weiterhin mit uns. Und ich danke dir, oh Herr. Vielen Dank, Vater, dass wir ja bei dir gewollt sind und dass wir einen so wunderbaren Vater haben wie dich. In Jesu Namen preise dich, Vater. Amen.